Um welchen Kampf geht's jetzt? Um welchen Kampf? Warum wird gestritten? Wenn wir Kampf hören, dann sind wir alle schon abgestoßen. Man kann ja die Bilder nicht mehr sehen im Fernsehen. Und wir sind alle so friedfertig. In Bosnien oder in Somalia. In der Bibel wird immer wieder gesagt, in Glaubensdingen muss man kämpfen. Kämpfen, jetzt gegen wen kämpfen wir? Damit wir es richtig verstehen. Wir kämpfen nie gegen Menschen. Ich habe auch liebe Briefe gekriegt, wo Leute mir geschrieben haben, wann endlich hört die Ludwig-Hofacker-Vereinigung auf, der armen Frau Jutta Voss so Böses zu wünschen. Da habe ich immer gesagt, ach, beschäftigt doch uns gar nicht. Die arme Frau Jutta Voss, ich kenne sie ja gut, ist eine arme Seele, aber sie ist eine verführte Seele. Wenn man so eine schreckliche Verdrehung des Evangeliums, so scheußliche Lästerworte ausstoßt, da möchte ich für einen Menschen beten. Und wo man immer wieder sagen, dass nicht der Eindruck entsteht. Es ist ein Gebetskampf. Ein Gebetskampf gegen die dunklen Verführungsgeister. Mir tun auch heute in unserer Zeit junge Menschen leid. Das ist doch die jungen Leute, in was die da kommen, mit allen jungen Menschen, die in dieser Welt nichts mehr haben als radikale Gewalt. Das sind verführte junge Leute. Christen sollen immer ein Herz haben und beten, dass Gott in unserer Zeit sich erbarmt. Ich habe vor ein paar Tagen meinen Schwiegersohn mitgenommen zu einem Krankenbesuch im Diakonissenkrankenhaus. Da habe ich gesagt, komm, ich zeige dir nochmal die schönen Gräber auf dem Hoppenlauffriedhof vom Gustav Schwab und vom Hauf und was alles. Aber das, ich war ja schockiert, wie da unten Drogen verkauft werden. Ganz ungeniert, die Geldbeutel raus und da sitzen sie auf dem Bänkchen und einem im Hoppenlauffriedhof. Da habe ich gedacht, was ist das heute für unsere Jugend? Da kam einer mit seinem Auto, so ein junger Mann, und ich wäre am liebsten nachgelaufen und sage, kann man ihnen nicht helfen, können wir ihnen nicht beistehen? In was rennen sie rein, in welche Abhängigkeiten? So eine Welt, in der man sagt, wir Christen wollten doch bloß noch im Herz der Liebe für diese Welt brennen. Wir wollen doch niemanden verdammen und niemanden verurteilen. Wir sehen doch in unserer Welt, wie Menschen nicht mehr fähig sind, ihr Leben zu begreifen. Und jetzt geht es aber um einen Kampf, um eine Gemeinde. Und was für ein Kampf tobt da? Er tobt um falsche Einflüsse in der Gemeinde Gottes. Ja, gibt's das? Viele sagen, ja, nein, in der Kirche ist alles in Ordnung. Das ist nicht wirklich, nicht bloß dumm, sondern leichtfertig. Von Anfang an war es dem Teufel seinen Trick, dass er die Gemeinde Jesu vernichtet, um den Weg zum Heil zu verdunkeln. Und zwar schon in der Urchristengemeinde. Sie wissen ja, es gibt keinen neutestamentlichen Brief, der nicht im Kampf mit der Irrlehre geschrieben wurde. Dann möchte man sagen, ja, dann ist das ja alles kompliziert. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Wenn man dort bleibt beim apostolischen Fundament, überhaupt nicht schwierig, sondern selbst Kinder können dann sicher gehen. Es ist ein Kampf, der tobt, ein schwerer Kampf. Und wie der Kampf so tobt, das ist etwa, selbst in Galatien hat der Paulus zu so harten Worten gegriffen, dass er sagte, wer hat euch verführt, wer hat euch bezaubert? Und selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt, es darf nichts am Fundament des Evangeliums, Entschuldigung, sehen Sie, jetzt wird es noch richtig, am Fundament des Evangeliums verändern, ich habe ja am Sonntag schon gesagt, mit der Faust auf den Tisch schlagen, gell, das will ich so gern, am Fundament des Evangeliums verändert dann überhaupt nichts da verändert, dann was ist das? Christus am Kreuz geoffenbart, das ist das Fundament, der für meine Sünde stirbt, ich verlorener Mensch, der durch seine Gnade gerettet wird, das Fundament. Darf ruhig mal in der Bibelstunde auch ein paar aktuelle Bezüge sagen. Man wird ja richtig schwermütig, wenn man die Kirchentagsberichte anguckt. Nun möge ich immer noch manches zugute halten, dass es Fernsehen vielleicht noch auch viel verzeichnet. Aber wenn überhaupt nichts mehr rüberkommt, gar nichts mehr, nehmt einander an. Ja, wie denn? Wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob, das ist doch eine Verheißung. Nichts mehr vom Evangelium, bloß noch das, was ich an jeder Kneipe auch noch hören kann. mit all den verzweifelten Gruppen um Homosexualität oder was das alles geht, um politische Verführungen, alles Mögliche. Und mittendrin Ratlosigkeit. Wenn Sie die Mitte rausnehmen, das Evangelium von Jesus, der für Sünder stirbt, dann muss der Dalai Lama der Hauptgast werden. Denn der sagt, alle Menschen sind gut. Ja, das ist doch prima, endlich. Ich habe Ihnen ja schon am Sonntag gesagt, dass das Evangelium von der Sündenvergebung nicht mehr attraktiv ist. Ich will auch solche Sätze im Gottesdienst nicht sagen. Ich will es in der Bibelstunde sagen, weil wir drunter stehen und mitleiden an dieser ganzen Not, weil sie uns mitbedrückt. Und in diesem Kampf hat es überhaupt keinen Wert, wenn wir fleischlich kämpfen. Da Käserei, wie wenn der andere lacht bloß noch und sagt, sondern es ist ein geistlicher Kampf, wo wir beten müssen und sagen, Herr, jetzt nimm doch du diese Blindheit weg und gib deinem Evangelium wieder offene Türen in deiner Gemeinde. Zieh deine Hand nicht ab. Lass doch dein Licht auslöschen nicht bei uns. Und da hat der Paulus einen Kampf geführt um die Gemeinde in Laodicea. Und um die Gemeinde von Kolosse hat er ihn auch geführt. In Laodicea war er dann besonders, das spielt hier eine Rolle, weil er den Brief auch denen mitlesen lassen wollte. Und hat gesagt, das ist wichtig, dass wir in der Spur bleiben. Dass wir in der Spur bleiben und richtig auf dem Fundament des Evangeliums stehen. Wenn der Teufel verführt, wenn der Teufel die Augen blendet, dann kann man nichts mehr verstehen. Und dann ist alles aus. Was war denn passiert? Jetzt geht es eigentlich gar nicht so arg genau darum, das langweilt da immer wieder, was damals war. Ich könnte es Ihnen erklären, das war damals eine Form der Anthroposophie, die damals diese Gemeinden verzaubert hatte. Aber ich kann sagen, zu allen Zeiten war die Not der Christengemeinde, dass sie immer in kürzester Zeit einen Religionskult gemacht hat aus dem Evangelium. Und was meine ich mit Religionskult? Das war ein Weg, auf dem der Mensch sich so langsam zu Gott hocharbeiten kann. Er wird ein bisschen besser und ein bisschen frömmer und wenn er noch mehr tut und noch mehr wallfahrtet und dann die Gebote hält und die Verordnungen und dann muss er die Lehre noch haben und diese Schulung und allem. Aber es wurde nicht mehr verkündet, so wie es Jesus verkündet hat. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Menschen, die zu Christus kommen, sind eine neue Schöpfung und wer Christus hat, hat das Leben. Wer Jesus ergreift. Und es geht gar nicht um all die anderen Fragen. Es geht nur um diese Mitte. Und das ist immer wieder das Befreiende. Es waren immer wieder Erneuerungen, Reformation, wenn das in der Kirche durchbrach. Ob das bei den Waldensern war oder bei den Hugenotten oder in unserer Reformation oder bei Johann Huss in Prag oder wo oder bei Wycliffe in England oder immer wieder war das so. Oder ob das im Pietismus wieder so war, oder in der Erweckungsbewegung, oder ob das bei Charles Haddon Spurgeon war, immer wieder das Evangelium. Und da sind plötzlich die Menschen aufgestanden, da kam Leben in die Kirche. Man hat gesagt, es geht gar nicht um die Kirchenmitgliedschaft, es geht gar nicht um Ordnungen und um Frömmigkeitsstile, und es geht gar nicht um das, sondern es geht, ob ich Christus heute ergreife, ob Christus in meinem Leben Wohnung macht. Und um diesen Punkt geht's. Und deshalb wollen wir uns auch gar nicht verstreiten, auch gar nicht in Lehrstreitigkeit. Das ist immer meine große Sorge, dass man dann sagt, und du meinst, du seist besser und nicht, wir sind die verlorenen Leute, aber wir haben das erkannt, dass Christus das Heil ist, sonst keins. Und das wollen wir verkünden. Und deshalb sagt er hier, ihm sei so wichtig, dass jetzt Vers 2, damit die Herzen, warum die Herzen, mit Herzen meine wir immer die Gefühle, das sind nicht die Gefühle, mit Herz ist die Person gemeint, mein Willen. Was von Herzen kommt, das ist das Innerste. Christus wohne in euren Herzen. Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Gib mir einen neuen gewissen Geist. Der Friede Gottes will regieren in unseren Herzen. Das ist mein innerstes Ich. Und diese Herzen müssen in einer Gemeinde zusammengehören. Gar nicht die Gefühlsebene, sondern das innere Wissen. Wir sind eins, zusammengefügt in der Liebe, um das Geheimnis Gottes zu erkennen. Das Geheimnis Gottes heißt Christus. Jesus für mich gestorben, mein Heiland. Wer an ihn glaubt, ist gerettet. Nichts anderes ist nötig. Das Geheimnis Gottes Das Mysterium. Wahrscheinlich haben damals die Leute viel von den Mysterien gesprochen. Es war damals sogar Direktor Fimmel in dieser Zeit des Altertums. Da haben sie ganze religiöse Zeremonien gemacht, haben sie sich in Gräber reingelegt und haben über sich einen Ochsen schlachten lassen, haben das warme Blut über sich runterlaufen lassen, haben gehofft, dass in ihrem Leben was kam. Sie wollten übersinnliche Erfahrungen machen. Der Paulus sagt, das einzige Mysterium, das er hat, ist, dass in Christus Gott uns zugeneigt ist und dass er dort kommt, wo er seinen Sohn sterben lässt an unserer Stadt. Wir haben sie am Sonntag nochmal probiert, an dieser Josefsgeschichte zu verdeutlichen. Der Josef, der an seinen Brüdern Gericht und Gnade verkündigt. Das ist nochmal die Offenbarung Jesu. Wie Gott richtet und heilt, straft und vergibt. Und dieses Geheimnis, das ist in Jesus offenbar. Da ist Gott da. Und ihr könnt über Gott reden, wie ihr wollt. In Jesus habt ihr ihn. Da ist er nahe. Und wo Menschen den Namen Jesu anrufen, das war das Kennzeichen der ersten Christen, da ist er gegenwärtig. Und in einer Gemeinde ist das ein Zusammenkommen, wo alle anderen Fragen unwichtig werden. Und ich freue mich immer wieder, wo das auch etwa in der Allianz so war, dass man sagt, wir fragen nicht, aus welcher Tradition kommst du, und wir fragen nicht nach deinen politischen Ansichten. Uns interessiert vieles nicht, was dich interessiert. Uns interessiert nur, dass wir uns stärken in der Liebe zu Jesus, in der Nachfolge Jesu und in der Treue zu seinem Wort. Und das ist das, was Gemeinde ausmacht. Und wenn wir da stehen, dann hat die falsche Lehre keinen Raum mehr bei uns. Dann ist sie weg und Christus soll nun auch in unserem Leben Gestalt gewinnen. Das heißt, er soll immer mehr unser Tun, Denken und unser Tun beherrschen. Paulus kann dann auch ganz konkret sagen, was das heißt. Das sagt er manchmal ganz konkret, etwa für Eltern, die ihre Kinder erziehen oder für einen Ehemann oder für eine Ehefrau oder was das für Sklaven bedeutet, die einen schwierigen, wunderlichen Chef haben oder so. Aber das Wichtige ist mal, dass Christus in unserem Leben wohne. Und wo das ist, dass Menschen ihn aufnehmen, das ist das Wichtige. Für alle ihre persönlichen Begegnungen, die sie haben, ist immer wieder wichtig, auch unseren Freunden bekannt, dass sie mithelfen dürfen, doch dass ein Mensch diesen Schritt tut, Jesus Christus aufnimmt. Können Sie das? Ja, doch, ich kann das. Ich kann das einem anderen erklären, dass ich Schuld bekenne, Jesus als meinen Heiland anerkenne, der für meine Schuld starb, und sage, Herr, ich will dich aufnehmen. Ich freue mich immer auch wieder, wenn ich das in einem Gespräch dann am Ende einem Menschen anbieten darf, sagt, ja, ich würde gerne den Schritt jetzt machen. Da muss man nicht irgendwo eine Veranstaltung haben. Ich glaube, die meisten Menschen haben diese Entscheidung getroffen in einem Gespräch. Und ich möchte Sie auch immer wieder bitten, so viele Leute um Sie her, die kennen all das Evangelium. Darum, wenn ich auch sage, gucken Sie ein bisschen nacheinander und so. Vielleicht wartet da einer drauf, der sagt, ich nehme Sie mich mal mit und zeigen Sie mir, ich wollte auch gern so Christus aufnehmen in meinem Leben. Und da muss man gar nicht alle Fragen vorher beantwortet haben. Wir haben auch heute noch viele Fragen. Ich weiß viele Dinge auch nicht. Ich weiß nicht, wie lange die Ewigkeit dauert. Ich weiß auch nicht, wie manche Aussagen Gottes verstanden werden können. Mit meinem Kopf verstehe ich sie auch nicht. Das macht gar nichts. Aber ich kann Christus aufnehmen. An dieser Stelle sehe ich klar. Und wer Christus hat, der hat alles. Und da ist die ganze Fülle Gottes da. Da bleiben noch manche Rätsel im Leben, sicher. Dann weiß ich nicht, warum der krank wurde und jener starb. Das macht auch nichts. Aber ich habe Zugang zu Gott. Und da ist das Leben mir gegeben. In Christus habe ich alles. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hier sagt er, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Offenbar, wir kennen es jetzt bloß aus diesen Worten, war das damals bei dieser Form der falschen, verführerischen Irrlehre in der Gemeinde von Kolosse so, dass die Leute immer gesagt haben, wir haben hier nochmal eine ganz besondere Erkenntnis. Und das ist ja so ein Betrug durch die Jahrhunderte hindurch, dass da und Leute sagen, du musst in unsere Versammlung kommen, wir geben dir noch was ganz Besonderes. Bei uns kriegst, jetzt will ich gar nicht bezüglich, ob das Versiegelung oder tiefe Erkenntnis oder eine Worterklärung und nochmal ein Friede oder nochmal eine Erfahrung, nochmal ein höheres Leben. Ich bestreite ja gar nicht, dass es viele, viele Gemeinden gibt, die viel tiefere Erlebensinhalte haben, viel höhere Erkenntnisse haben, viel bessere Dinge haben. Deshalb liebe ich auch bei uns die besondere Schlichtheit unserer Kirche. Dass wir von vornherein sagen, es gibt in Stuttgart sicher, fast alle Orgeln haben mehr Geld gekostet und Dafür haben wir die beste Orgelspielerin. Aber, oder andere Kirchen und andere Gebäude und andere Liturgien und was weiß ich und bessere Bänke. Aber um Christus geht's. Das war der Schrei von Hofacker. Und in dem liegen alle Schätze, alle in ihm. Ich kann bloß von Christus her meine Berufsschwierigkeiten durchdenken, weil mir am Sonntag so Hilfe, wie das etwa deutlich wurde, auch mit dem Leidensweg. Das sehe ich doch an Christus, dass das nicht stimmt, dass ich immer bloß Gesundheit habe. Wer Christus nachfolgt, geht auch durch Tränentäler. Durch Christus erkenne ich alle und alle Erkenntnis, auch die Gotteserkenntnis geht durch Christus durch. Wenn mit mir einer streiten will und sagt, du, ich möchte mal mit dir über den allmächtigen Gott diskutieren, und dann kennen Sie ja diese Quatschdiskussion, wo nichts rauskommt. Sie können über Gott nicht reden, ohne dass Sie es durch Christus hindurchgehen. Da ist mir Gott offenbar. Und wenn Sie über das Kreuz Jesu reden, dann reden Sie anders vom Vater. Von seiner Liebe und von seiner Heiligkeit. Abstrakt über Gott reden, da kommen Sie immer in eine Sackgasse. In Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und Sie müssen ernst machen, dass Sie alle Gedanken von Gott, auch alle theologischen Gedanken, wie man dieses Nachdenken über Gott und über seine Offenbarung auch nennt, nur über Christus machen. Und Sie werden auch entdecken, dass Sie alle Lebensfragen nur von Christus her beleuchten können. Wenn Sie fragen und sagen, ja, wie ist diese Situation? Fragen Sie durch Christus. Wie ist, dann wissen Sie, was richtig ist. Durch Christus ist alle Erkenntnis, alle Weisheit da. Und wer irgendeine andere Form sagt, da gibt es auch kein Lehramt, auch kein päpstliches Lehramt, es gibt auch so keine Sonderprophetie. Nirgendwo in Christus ist alles vollgültig da und es kann nichts über Christus hinausgegeben werden. Und dieses, was Christus geoffenbart hat in seinem Wort, ist uns gegeben und da kann nichts mehr hinzugefügt werden, jetzt kann ich nur noch darüber nachdenken. Und das ist für eine Gemeinde eine Basis. Wir haben den apostolischen Grund und da möchte ich mich hinein vertiefen und will immer mehr darin entdecken. Mir tut es natürlich leid, wie wenig ich davon entdeckt habe. Nicht, dass ich da zufrieden wäre. Aber da ist das Einzige, wo ich auf die Basis komme. So. Und jetzt sagt der Vers 4, es soll euch niemand betrüben oder betrügen mit verführerischen Reden, es soll euch niemand mit falscher Rede, mit Sonderlehren verkümmern, es soll euch niemand beschwatzen mit verfälschenden Reden, mit etwas, die etwas anderes einreden. Das bringt plötzlich eine ganze Gemeinde durcheinander, wenn einer kommt und sagt, man darf jetzt plötzlich keine Blutwurst essen. Ich finde es nicht sehr appetitlich, eine Blutwurst zu essen, aber man kann die Gemeinde völlig durcheinander wirbeln. Plötzlich ist die Frage des Gesetzes wieder da. Dürfen Sie gern drüber rumstreiten, bloß passen Sie auf. Es geht. Da kann Gemeinde an Rand fragen, was da alles oft auftaucht und Leute hemmt und festlegt. Irgendwelche Dinge, da ist irgendwo, habe sie wieder was gefunden, sage, da ist irgendwas und das muss man zuerst raustun und da ist irgendwo Unreinigkeit und redet doch mal bei Christus und geht von dort her und lasst das. Es war mir einfach schwer, bei der Hofacker-Konferenz in der Liederhalle wieder zu sehen, dass da arme Seelen rumlaufen müssen. Das können Sie ja x-mal auch gucken, weil das schmeißen Sie gleich in Papier gehabt, das Heftle von dem Schafranek. Aber wie auf dem Gemeindetag die ganze Leidenschaft, ich muss dem Schafranek seine Botschaft an den Mann bringen. Was ist das für eine furchtbare Verblendung? Es geht doch immer bloß, weil irgendjemand da immer Krüpple drin ist und sagt, ich kenne den ja noch, wie der Prediger in Stuttgart war, weil er in der Freien Evangelischen Gemeinde, ein lieber Bruder, der aber sehr extrem wurde in seinen Ansichten und jede bruderschaftliche Verbindung zu anderen verloren hat. Und dann gibt es immer so, und dann sieht man so die Gefolgsleute, die sind auf dem Killersberg und gesagt, ihr braucht euch hier nichts verteilen, wir sind hier zusammen, dass es um Christus geht. Ja, aber zuerst müssen sie das Büchle vom Schafranek lesen. Und es geht gar nicht um diesen oder jenen, bloß dass sie mal von dem frei werden und dann, wenn einer das kommt und sagt, ja, ich nehme es und werfe es in den Papierkorb, sie dürfen da durchblättern, vorwärts und rückwärts, steht wirklich nichts Aufregendes drin. Und das ist in der Gemeinde Jesu immer wieder, dass Menschen an sich ziehen. Das hat der Paulus schon gesagt. Auch Evangelisten, die an sich ziehen, dass die Personen plötzlich wichtig werden. Und die kann es nie gehen. Es geht um die Erkenntnis Christi allein. Durch alle Gruppen hinweg. Das ist nicht schlimm, dass es verschiedene Gruppen geht. Aber wenn wir uns nicht gegenseitig in Christus stärken können und in Christus verwurzelt bin. Und jetzt sagt er noch einmal die paar Verse, die so wichtig sind, Vers 5 und Vers 6 wieder, was sein soll. Ich freue mich, wenn ich eure Ordnung sehe. Anarchie und Chaos ist nicht eine Sache Gottes. Deshalb braucht man nicht Kadavergehorsam pflegen, aber ich freue mich so auf unseren Urlaub. Meine Frau hat so ein schönes Büchle gekauft zur Pflanzenbestimmung. Da habe ich gesagt, das ist einfach toll, wenn man es mal liest, wie selbst in der Natur bei jeder Brennnessel ist alles ordentlich. Wie Gott in der Schöpfung das gemacht hat, wenn man es mal ansieht. Wir sind ja alle schöpferisch in unserer, lernen Sie mir mal Handschrift beobachten, das ist das Gegenteil einer Ordnung. Aber man wieder lernt bei Gott, wie bei Gott alles ordentlich zugeht. Gott ist ein Gott der Ordnung. Gell? Ist auch mal schön zu sehen. Ich bin gewiss kein Ordnungsfanatiker, aber es ist einfach schön, dass in der Ordnung Gottes alles so wieder rausläuft. Und mir hat es auch imponiert, dass die Chaosforscher, es gibt ja heute alles, was es gibt, die rausgebracht haben, dass in jedem Chaos der Natur eine ganz wunderbare Harmonie wieder liege. Unglaublich. Aber hier, dass Gott uns auch zusammenfügt und es kann nicht eine totale Unordnung auch in Glaubensdingen geben. Auch eine totale Wirrheit. Sieht manchmal wieder ganz interessant aus. Wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Er fügt nichts anderes hinzu, wie der Paulus Mut gehabt hat. Nur Christus allein. Das war doch damals, wo es noch kaum Schrift gab, niedergeschrieben. Da liegt alles drin und das braucht ihr und da müsst ihr dabei bleiben. Ich bin immer wieder betroffen, wie heute Leute zu mir sagen, du musst zuerst etwas erleben oder du musst etwas fühlen. Das glaube ich nicht. Wehre ich mich dagegen. Weil es genau die gleiche Argumentationskette, wo einer sagt, du musst zuerst einmal lügen oder du musst zuerst einmal einen Diebstahl machen, um überhaupt mitreden zu können, um das Gefühl zu geben. Muss ich nicht. Ich muss auch Dinge beurteilen können, ohne dort gewesen. Und der Glauben ist etwas, was ich nicht durch irgendein Gefühl lerne, sondern durch ein Vertrauen, das ich auf Christus setze, dem ich folge und mit dem ich gehe. Was heißt das? Ich bin im Geist bei euch. Das heißt, er betet für sie. Ich begleite euch, auch wenn ich nicht da bin. Ich freue mich doch, wenn ich stehe doch bei euch. Es bewegt mich, was aus euch wird. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus, den Messias Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Das heißt, so macht es jetzt im Gehorsam ganz praktisch mit eurem Tun. Vers 4 war noch von den verführerischen Reden, die waren luftig oben weg. Wo? Na, also verführerisch, ich habe es, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe
ja.
Ja. Aber um das geht, es geht also wirklich um sehr zweifelhafte Überredungsversuche, es geht um Schwatzversuche, die gar nicht logisch sind, sondern wo einer einen mitnimmt, sagt, komm mal, und dann wirst du mal sehen, und dann wird er in was hineingezogen. Lasst euch nicht hineinziehen in etwas, bleibt bei Christus allein. Und da muss man auch ein Urteilsvermögen entwickeln und sagen, und darum bleibe ich dabei. Wo Christus ist, da ist mein Platz, da gehöre ich hin und da ist mein Bruder und meine Schwester und da will ich verbunden sein. Und so will ich auch leben. So, dass Christus mein Leben durchleuchtet. Und da habe ich genaue Anweisungen für all mein Verhalten. Ruhig gar nicht viel Unklarheit. Und in unserer Zeit wird es messerscharf. Zum absoluten Gehorsam, zur absoluten Wahrhaftigkeit, zur absoluten Liebe. Da kann es keine unklaren Verhältnisse geben. Ich kann nicht in zwielichtigen Verhältnissen leben, ich muss mit Jesus klar leben. Wenn ich Wahrheit rede, wenn ich mit Geld umgehe, wenn ich Geschäftsdinge mache, mein persönliches Leben, mein Privatleben muss von Jesus durchleuchtet sein, dass ich in ihm auch lebe. Alles in Christus. Es ist ja schwer, wenn man allein lebt. Allein, viele von Ihnen haben das schwere Schicksal und sagen, wenn man heimkommt, da ist niemand da. Leben Sie in ihm. Es hat mir doch so imponiert, ich habe es Ihnen ein paar Mal erzählt, wo dieser Pfarrer mir da in Gelsenkirchen sagte, der auch Junggeselle war, der sagt, es wird mir oft schwer, aber vielleicht, wenn ich durch meine Haustüre durchgehe, sage ich, guten Abend, Herr Jesus. Und jetzt bin ich wieder dran, abends, guten Nacht, Herr Jesus. Das ist so schön, dass ich in ihm lebe, damit auch die Wohnung richtig hineingenommen wird. Sonst leben wir immer in einem fremden Land. Wir müssen in ihm leben und all unser Tun, unseren Beruf, der uns manchmal schwer wird. Also Herr, jetzt nehme ich ihn wieder mal aus deiner Hand. Der Montag wird uns oft schwer, der Sonntag hört auf. Herr, jetzt gehe ich mit dir wieder rein. Ich will in dir leben und mit dir leben. Und seid in ihm verwurzelt und gegründet. Ich beziehe doch von ihm auch meine Kraft und meine Stärkung. Dass ich immer abhängiger von ihm, wäre nicht schlimm. Ich kann ohne ihn nichts, ich bin ohne ihn so schwach. Ich bin wie die Rebe im Weinstock verwurzelt. Da gibt es so viele biblische Bilder. Von dem Baum, der gepflanzt ist an die Wasserbäche und sein Wasser daher bezieht. Ich werde immer abhängiger von ihm. Ich brauche immer mehr ihn. Also, das stimmt ja. Ich habe es auch oft gehört, dass die Leute sagen, das ist also schon ein bisschen eifältig. Die predigen immer bloß Jesus, Jesus, Jesus. Ja, was soll ich denn sonst predigen? Was wollen Sie denn sonst noch hören? Aber das ist vielleicht schon ein Kennzeichen, wo es bei uns falsch liegt. Ich kann was anderes gar nicht mehr haben. Und ich kenne auch viele, die gesagt haben, aber jetzt gehören noch andere Erkenntnisse. Welche denn? Über die Allversöhnung oder was? Dann hätte uns der Paulus klare Auskunft drüber gegeben. Ich interessiere mich nicht für Dinge, die in der Schrift nicht klar ausgesagt sind. Das ist nicht klar ausgesagt. Das ist alles Philosophie, was einer bringt. Das kann man heute nicht mehr in Vers 8. Seht euch zu, dass euch niemand einfach durch Philosophie und Lehren trug, auch durch alle Menschen Kombinationen von Gedanken. Brauche ich nicht. Ich habe genug an dem, was mir in der Schrift verständlich ist, und dabei will ich bleiben. Es klingt so einfältig und so primitiv. Mir ist auch immer wichtig, ich möchte nichts anderes haben als das, was die Generation vor uns hatte. Ich habe neulich wieder für mich, wie ich ein wenig Zeit hatte, ich versuche immer wieder auch zu lesen in dem großen Schatz der früheren Prediger und Schriftausleger, und habe von dem Johann Arndt gelesen. 1630 oder wenn der Zeit des 30-Jährigen geht. Arndts war es Christen, so bodengut. Von der Heiligkeit Gottes, vom Zorn Gottes, von der Buße. Das ist so super. Ich will doch keine andere Schrifterkenntnis haben als Johann Arndt. Da war der Spener, der Jakob Spener noch, hat gesagt, ich will nur dem Arndt seine Lehre wiederbringen. So eins der größten Erbauungsbücher. Oder den Bunyans Pilgerreise. Nehmen Sie es in der Hand. Das war doch ein Buch, das vielen Menschen den Weg zur Ewigkeit geleitet hat. Ich will doch von den alten Büchern lesen. Ich will doch vom Christlieb und vom Humburg lesen und will doch, Sie haben da auch so Bücher dastehen, bei Philipp Friedrich Hiller, und sagt, da will ich es nur mal hören, was in Christus bedeutet hat. Auf diesem Fundament will ich stehen. Lutherschriften können Sie lesen, Calvin oder Augustin oder wen Sie wollen, da gibt es so viel. Und stärk, ich lese ja so gern Thomas von Kempen, habe ich Ihnen immer gesagt, ich finde immer nur keine gute Ausgabe, die einigermaßen preiswert ist. Das ist super, was der von Christus erkannt hat und wie da alles auf Christus hinzielt. Es war im 14. Jahrhundert, mitten in dem katholischen Mittelalter. Aber Evangelium, durch und durch, auf Christus gegründet, in Christus leben. Und er kann das so umsetzen, wie man das im Alltag bewährt. Und da leben wir doch davon. Und ich möchte aus dem reichen Schatz leben. Ich brauche nichts Neues. Warum unsere Zeit immer was Neues will, das verstehe ich nicht. Ich will in diesem Glauben bleiben und will vielmehr noch verwurzelt sein, wie ihr gelehrt worden seid. Warum nicht? So, wie es auch unsere Väter waren. Das Alte war nicht schlecht. Und da war Leben da. Und seid reichlich dankbar. Ich habe gegenwärtig so eine Sorge. Wir leben in einem Ausverkauf der evangelikalen Bewegung. Vielleicht ist das nur noch der Nachklang von einer herrlichen Zeit, die uns Gott 20 Jahre lang geschenkt hat mit großen Aufbrüchen. Und am Ende verliert sich alles wieder in eine Vielzahl kleiner Sektengemeinden, Sonderlehren, eigener Gedanken. Es war eigentlich in den letzten 20 Jahren herrlich, wie man das Gemeinsame gesucht hat, wie man einen Gemeindetag gemacht hat. Alle sagten, uns geht es nicht um unsere eigenen Interessen, wir müssen nicht unsere Plättchen verteilen, sondern wir wollen Christus in unserem Volk nochmal groß machen, dass Menschen umkehren. man miteinander evangelisieren konnte und das uns geeint hat. Ich sehe mit ganz großer Sorge, wie das immer bloß wichtiger wird. Wieder neue Gemeinden, neue Gruppen, neue Kreise, sie dürfen das machen. Ich werde niemanden daran hindern können. Aber ich glaube nicht, dass es um die eigenen Gruppen geht. Sondern es geht darum, dass wir miteinander in Christus verwurzelt sind und allein in ihm bleiben. Und da machen wir das nächste Mal nochmal weiter, weil das dann auch, wir gehen immer bloß so ein Stück weit entlang, dass das immer neu erkennt wird. Na, wenn ich meinen Zettel angucke, da kann man natürlich immer noch viel sagen. Aber ich glaube, ein paar Dinge sind jetzt auch deutlich geworden, an denen wir auch weiter nachdenken können. Ich finde das enorm am Kolosserbrief. Wir hatten ihn im Jahr 81 das letzte Mal hier in unserer Bibelstunde ausgelegt. Das ist 12 Jahre her und das ist schon mal wieder höchste Zeit. Und das ist nochmal für sich auch nachbereiten und merken, wie klar der Paulus das durch das durch den ganzen Brief hindurch so eindeutig auch zeigt und sagt.